Ja, ein wunderschöner guten Morgen. Ich möchte gerne mit einer kurzen Bekanntmachung anfangen. Die meisten von euch kennt ja noch den René Margot, stimmt's? Ja, und René und Wanda haben gestern ihr fünftes Kind bekommen. Und sein Name ist Elia. Irgendwie sollte man das Elijah sagen. Ja, aber steht Elia, aber wie gesagt Elijah. Bedeutung, mein Gott ist Jahwe, der Ewige. Gestern um 18.44 Uhr, Gewicht, nicht erschrecken bitte, 4.460 Gramm. Und das ist kein Tippfehler, es war ein normaler Geburt und Größe 55 cm. Ja, René und Wanda mit Jeremy, Ezra, Aiden, Eileen und Elijah lassen herzlich grüßen. Also kurze Bekanntmachung. Ja, es ist immer wieder Freude, wenn ein Kind in eine christliche Familie zur Welt kommt. Und das heißt auch für uns, wir wollen auch diese Familie im Gebet auch weitertragen. Ja, ich möchte gerne mit Gebet anfangen. Aber Vater, wir danken dir für diese heutige Morgen. Danke, dass wir vor dir kommen dürfen, als Gemeinde, als Geschwister im Glauben. In Dankbarkeit für all dies, was du für uns vollbracht hast. Danke, Herr, dass wir dieses Privileg haben. Ja, dich lobe und preise. Danke, dass wir mit Zuversicht nach vorne schauen dürfen. Danke, dass wir Hoffnung haben wegen all dies, was du, aber Vater, durch deinen Sohn Jesu Christi für uns vollbracht hast. Danke, Herr, dass du eine Botschaft für uns hast. Und so öffne du unsere Augen, unsere Herzen. Unser Verstand, dass wir dein Wort so verstehen, wie du es gemeint hast. Amen. Ja, ich möchte heute ein Thema ansprechen, der für uns alle wahrscheinlich sehr, sehr bekannt ist und trotzdem möchte ich es nochmal machen. Und das ist das Thema Israel. Das Thema Israel ist heute in aller Munde, positiv sowie negativ. Wenn ich die Schweizer Medien anschaue, dann habe ich meine Zweifel, auf welcher Seite sie da genau stehen oder ob es jetzt noch objektive Presse ist oder das einseitige Presse ist. Aber jeder hat seine eigene Meinung diesbezüglich. Wichtig ist aber, wie denken wir Christen über Israel? Auch unter uns Christen gibt es die, die Israel fanatisch lieben. Also fanatisch meine ich nicht mehr biblisch, nicht mehr nüchtern, sondern ein bisschen, ja, einseitig. Wir wollen aber Israel lieben und verstehen, so wie es im Wort Gottes vorkommt. Ich habe gemerkt, dass in diesem ganzen Konflikt jetzt rund um Israel gibt es tatsächlich drei Parteien unter uns Christen. Das sind die, die Israel verstehen, biblisch verstehen. Und dann gibt es diese Partei in der Mitte, die sagt, ja, nichts mit der Mitte zu tun, ja. Es gibt diese Partei, die dann sagt, ja, Israel hat eine Zukunft vor Gott, aber das heutige Israel hat mit Gott nichts zu tun. Und dann gibt es die, die sagen, nein, Israel hat gar keinen Platz vor Gott mehr. Die Gemeinde hat die Stellung Israel auf sich genommen und somit ist Israel ganz auf Seite gesetzt. Und das heutige Israel ist sehr wohl etwas, was Gott erlaubt, aber nicht ein Teil von Gottes Plan. Ja, das sind diese drei Gruppen. Ich glaube, dass wir als Gemeinde uns mehr auf die ganze rechte Seite sehen würden. Aber was ist da wichtig? Israel biblisch zu verstehen. Israel auch biblisch zu argumentieren. Ich habe gestern mit einem Kollegen aus den USA geredet, der ihr auch kennt. Und ich war sehr überrascht. Er hat mir gesagt, weißt du, in unserer Gemeinde ist Israel gar kein Thema. Das heutige Geschehen rund um Israel, das ist gar kein Thema. Wir haben geschaut, dass unsere Leute wieder zurück sind aus Israel, aber der Rest ist nicht ja wirklich unsere Sache. Hat mich ein bisschen befremdet, ich war ein bisschen überrascht und ja, und dann dachte ich, ja, aber wie viele denken vielleicht auch unter uns so? Auf der einen Seite biblisch sehr klar, aber da Israel sehr polemisch ist, will man eher nicht damit beschäftigen. Und man sucht biblische Gründe, um Israel nicht verstehen zu wollen. Ich sage es mal so, ein bisschen krass, aber so ist es ja. Und wir müssen einfach sehen, dass, das habe ich dem Bruder auch kurz erklärt, er sagte, schau mal, warum haben wir Antisemitismus? Warum hat man Antisemitismus weltweit? Warum hat man keine Anti, sag jetzt mal, Schweizer Geist weltweit? Die Schweizer sind natürlich perfekt, ja. Nein. Warum aber? Warum hat man keine Anti, nehmen wir mal irgendeine ethnische Gruppe und man sagt, weltweit gibt es ein Anti dieser ethnische Gruppe. Es gibt nur ein Anti, wo weltweit ist, und das ist Antisemitismus. Und man fragt sich, warum? Warum Antisemitismus sogar unter Christen? Es gibt diesen historischen Antisemitismus aus der Kirchengeschichte, wo dann die Kirche die Juden beschuldigt hat, ihr seid die Mörder Gottes gewesen. Ja, ist eigentlich definitiv eine Torheit, Juden anhand so ein Argument zu verfolgen. Weil da muss man sich selbst ja auch verfolgen, weil man ja selber schuld ist, dass Jesus am Kreuz gestorben ist. Er kam, um zu sterben. Am Kreuz sagt Jesus, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Es waren die Römer, es waren die Juden, es war die ganze Volksmenge, die da war. Sie wissen nicht, was sie tun. Aber sie waren schlussendlich alle ein Teil von Gottes souveräner Plan. Ja, das ist der kirchliche Antisemitismus, der bis heute noch da ist. Lange Zeit hat man Antisemitismus mit Erfolg bekämpft. Es war dieser rechtsradikale und linksradikale Antisemitismus. Beider Seiten hat man Antisemitismus gehabt. Aber heute erlebt man weltweit eine andere Art Antisemitismus, wo man nicht bereit ist zu bekämpfen. Das ist der islamische Antisemitismus. Und der ist salonfähig geworden. Gerade gestern in Bern in einer Demo vor dem Bundeshaus wurde auch antisemitische Parolen gerufen. Parolen, die gegen das Gesetz sind. Wir haben die Antidiskriminierungsgesetz, aber irgendwie hat man das Gefühl, dass man da nicht wirklich durchgreifen will. Ich verstehe es auch, weil wenn man da durchgreift, hat man einen großen Mob gegen sich. Also lass sie machen, lass sie machen. Und dieser Antisemitismus ist heute in Europa sehr stark. Es ist interessant zu sehen, wenn man die Geschichte die letzten 20 Jahre beobachtet. Wir haben viele Kriege im Nahost gehabt, Irak, Syrien. Ein Bürgerkrieg in Syrien, der bis wahrscheinlich 850.000 Menschen umkamen. Habt ihr irgendwo Demonstrationen auf der Straße Schweiz gesehen gegen das syrische Regime? Habt ihr Demonstrationen gesehen in Bezug auf die Not in Irak? Habt ihr Demonstrationen gesehen, wenn die Chinesen einen Genozid machen gegen eine islamische Minderheitsgruppe? Keine Rede davon. Es war in den Medien, aber die Leute gingen nicht auf die Straße. Habt ihr eine Demonstration gesehen gegen das syrische Regime, wo das syrische Regime in Damaskus, der größte, man nennt es Flüchtlingslager, aber es ist ja kein Flüchtlingslager, die wohnen schon seit 40 Jahren dort, ja, palästinensische Minderheit gingen und über, man rechnet, 7000 Leute umkamen. Hat man irgendeine Demonstration gesehen für die Palästinenser dort? Nein. In London war eine Demonstration mit über 50.000 Menschen gegen Israel. Wo waren diese Menschen, wo damals andere, also Moslems, umgebracht wurden? Es ist so, wenn Moslems Moslems umbringen, ist es okay für die Menschen. Wenn die Juden sich schützen, ist es nicht okay. Und das, darum, es ist eine neue Art, neu, die letzten 50 Jahre, Antisemitismus, der auf unserer Straße toleriert wird. Aber das noch schlimmer ist, dass auch in unsere Kreise Antisemitismus hineinkommt. Unsere Kreise, christliche Kreise. Aber wir müssen uns fragen, warum. Auch wir sind geprägt von weltlichen Medien, einseitig geprägt. Ich saß gestern Abend mit meinem Nachbar und der Nachbar ist ein Humanist. Er will das Gute im Mensch sehen. Aber er sagt mir, ich bin verzweifelt. Ich bin verzweifelt. Da kam Corona und ich dachte, endlich haben wir das hinter uns. und da kommt der Krieg in Ukraine. Und seitdem ist er nicht mehr der gleiche. Seit diesem Moment an ist er ein anderer Mensch, weil er hat der Hoffnung an den Mensch verloren. Und jetzt kommt dieser Krieg in Israel und er hat mir gesagt, ich kann nichts mehr einordnen. Ich bin orientierungslos. Und er war ziemlich ein bisschen aggressiv gegen Israel. Ich konnte ihm dann ein bisschen zur Vernunft bringen, Gott sei Dank. Ja. Aber man merkt, auch er ist geprägt. Auch er hat Hoffnung. Er will das Gute im Mensch sehen, aber das Gute im Mensch gibt es schlussendlich nicht. Keiner ist gerecht, auch nicht einer. Aber zurück zu uns, wir kommen nochmal zurück zu meinem Nachbar, aber zurück zu uns, wie verstehen wir Israel? Der Kollege aus den USA sagte mir, weißt du, und dann brachte er Stelle aus Jesaja, genau darum ist das heutige Israel nicht wichtig. Achtung, was sagt uns das Neue Testament? Was sagt uns das Alte Testament? Und für die von euch, die ihr in Israel-Konferenz dabei waren oder die Botschaft gehört haben, wird das eine kurze Repetition. Aber ich glaube, diese Stelle, wo wir heute durchnehmen werden, sind von enormer Wichtigkeit für uns alle. Weil auf der einen Seite zeigen sie uns, wie nah wir sind an das zweite Kommen des Herrn. Und wiederum zeigt es uns, wie wichtig es ist, dass wir Israel richtig einordnen und dementsprechend auch unser Heil richtig einordnen und dann wiederum Israel, also unsere Beziehung zu Israel, wieder in Frage stellen. Wie sollten wir zum jüdischen Volk, zu Israel stehen? Und so öffnen wir den Römerbrief, Römer Kapitel 11. Das Römerbrief ist ja ein faszinierender Brief. Wir nehmen es ja in der Bibel Gebetsstunde durch. Wir sind in Kapitel 8 angekommen. Und da geht es ja um Paulus, der das Heil erklärt. Der Gnade erklärt. Der erklärt, dass der Mensch von sich aus gar nicht vor Gott bestehen kann. Und schlussendlich ist es immer ein Akt Gottes, dass er überhaupt zu einem Kind Gottes geworden ist. Dann wiederum aber kommt mit Recht diese Frage, ja okay, was ist dann jetzt mit Israel? Hat Gott Israel verworfen? Und da kommt Paulus Römer Kapitel 9, 10 und 11 und er nimmt dieses Thema Israel durch. Und da sieht man, Paulus hat in diesem Thema etwas Wichtiges gesehen. In all seinen Briefen legt er ja ganz hohen Wert auf Gnade und dementsprechend, was das heißt für unseren Alltag, Wandel zur Ehre Gottes. Aber in Römerbrief erklärt er das Thema Israel theologisch. Und er erklärt, dass Israel sehr wohl eine Zukunft hat vor Gott. Dass Gott sehr wohl Israel, auch wenn er sie teil verworfen hat, nicht ganz verworfen hat und schlussendlich für einen Überrest auch einen Plan hat. Und das ist auch der Grund, warum dieses Volk durch diese ganzen Jahrhunderte, ja Jahrtausende immer noch besteht. Kein Volk auf Erde besteht so lang. Kein Volk hat so viel erlebt und erlebt Verheißungen wie das Volk Israel. Zerstreut unter alle Nationen, verfolgt, umgebracht, und so weiter und so fort. Ein negativer Höhepunkt war natürlich der Zweite Weltkrieg, wo 6 Millionen Juden umgebracht wurden. Und siehe da, aus der Asche des Holocaust entsteht der Status Israel. An dem Ort, den Gott Abraham, Isaac und Jakob verheißen hat, kehren die Juden zurück. Wenn man nur das schon weiß, muss man sagen, ja, kein Zufall. Gottes souveräner Plan. Aber für viele Christen Zufall. Torheit würde ich das nennen. Ja. Aber sie kommen zurück. Sie sind dort zurück. Und da ist wichtig, wie ordnen wir es ein? Und so beginnt Paulus, Römer 9, 10 und 11, und er erklärt das Thema Israel. Und eigentlich will er sie dorthin bringen, die Christen, dass sie diese eine Frage stellen. Wenn Israel keine Zukunft hat vor Gott, warum denkt ihr Christen, dass ihr eine Zukunft habt vor Gott? Das ist eine wichtige Frage. Wenn die Verheißungen an Israel nicht mehr gelten, warum glaubt ihr Christen, dass die Verheißungen für euch gelten? Wenn Gott seine Verheißung mit Israel bricht, warum soll er sich mit euch auch brechen? Oder wiederum, weil Gott seine Verheißung mit Israel hält, haben auch wir eine Garantie, dass diese Verheißungen, die uns als Gemeinde gelten, ewig gültig sind. Aber wenn Israel nicht gültig ist mehr vor Gott, dann leben wir auf einer sehr dünnen Boden. Und wer sagt, dass der Herr wiederkommt? Er hat uns verheißen, ja gut, Israel hat auch verheißen, aber er erfüllt es ja nicht. Also warum soll er es mit uns erfüllen? Das wäre die Schlussfolgerung. Okay, Paulus, Römer, Kapitel 9, 10 und 11. Ich möchte jetzt nicht das Gesamte durchnehmen, aber in Vers 21 von Kapitel 10 sagt er Folgendes. In Bezug auf Israel aber spricht er, also der Prophet Jesaja, den ganzen Tag habe ich meine Hände ausgestreckt nach einem ungehorsamen und widerspenstigen Volk. Das ist ein Zitat aus Jesaja, was Gott sagt. Und da kommt die Frage, mit Recht. Ich frage nun, hat Gott etwas sein Volk verstoßen? Paulus hat eine Lieblingsantwort. Das sei fern. Ja. Das sei ferne. Und jetzt in Kapitel 11. Und Kapitel 11 sollten wir uns einschärfen. Ich frage mich immer wieder, die, wo ja die Ersatztheologie lernen, was machen sie mit Kapitel 11? Die haben ja richtig ein Problem. Ja gut, oft legen wir das Wort Gottes mit einer Brille aus. Schlussendlich haben wir alle irgendeine Brille an. Ja, die eine, was ich schlecht sehe, nein, es ist eine theologische Brille. Es ist diese Brille, die uns schlussendlich eine Linie gibt und anhand von dieser Linie oder eine vorfeste Meinung legen wir das Wort Gottes aus. Ich habe einen Prediger gehört, der hat einen ganz guten Satz gesagt. Er hat gesagt, man würde nie in der Ersatztheologie, in der Bundestheologie hineinfallen, nur durchs Lesen vom Wort Gottes. Das geht nur durch eine theologische Brille. Also man hat eine Brille an, der sagt, es gibt die Ersatztheologie. Und dann beginne ich die Bibel so zu lesen. Aber rein durchs Lesen vom Wort Gottes wirst du nie in diese Gedanken hineinkommen können. Aber irgendjemand kam mit dieser Lehre hinein. Und dann kam diese theologische Brille. Und auf einmal beginnt man das Wort Gottes durch diese Brille zu lesen. Ich möchte uns alle ermutigen, aber ja, schlussendlich sind wir alle in irgendeiner Theologie erzogen worden. Und es ist gut, wenn es eine gute Theologie ist. Aber auch da haben wir die Verantwortung, prüfet alles, das Gute behaltet. Nur weil der Prediger da vorne etwas sagt, heißt noch lang nicht, dass es das Wort Gottes ist. Deshalb prüfet alles, das Gute behaltet. Aber lass das Wort Gottes jetzt zu uns reden. Und Paulus sagt in Bezug auf Israel, das sei ferne. Und dann bringt er in diese Kapitel 11 sieben Argumente, warum Israel nicht verworfen ist, oder besser gesagt, warum Israel sehr wohl noch eine Zukunft hat vor Gott. Warum Paulus so klar sagen kann, das sei fern. Und diese siebenfache Antwort von Paulus sollten wir uns einschärfen. Und wenn ihr da mal in Diskussion hineinkommt mit jemandem, der an die Ersatztheologie glaubt, geht mit ihm in Römer Kapitel 11 und geht diese sieben Punkte durch. Der erste Punkt, das wird ihr zu sehen, ist, dass es jetzt, also zur Zeit der Paulus, gab es schon einen gläubigen Überrest. Was wiederum ein Beweis ist, dass Gott nicht das ganze Volk verworfen hat. Und wir lesen dazu Vers 5 und 6. Aber die Argumentation sind Verse 2 bis 6, ich lese 5 und 6. So ist nun auch in der jetzigen Zeit ein Überrest vorhanden, aufgrund der Gnadenwahl. Wenn aber aus Gnade, so ist es nicht mehr um der Werke willen. Sonst ist die Gnade nicht mehr Gnade, wenn aber um der Werke willen, so ist es nicht mehr Gnade, sonst ist das Werk nicht mehr Werk. Ja, da geht Paulus in seine gesamte Argumentation in Bezug auf Gnade hinein, aber er sagt was? Es gibt jetzt schon in der Gemeinde einen gläubigen jüdischen Überrest. Und warum? Warum sind wir Kinder Gottes? Aus Gnade. Und genauso wie wir Heiden aus Gnade Kinder Gottes sind, so gibt es auch einen gläubigen jüdischen Überrest aus Gnade in der Gemeinde. Also, das ist schon der Beweis Nummer 1, warum er sie nicht ganz verworfen hat. Und lasst uns nicht vergessen, die Apostel waren Juden. Jesus war ein Jude. Es ist immer interessant zu sehen, dass viele Kulturen, die heute Juden verfolgen, nimm mal das Irische, das Englische, in England ist Antisemitismus heute sehr, sehr stark geworden. Aber wenn Sie Ihre Fahnen anschauen, haben Sie das Andreaskreuz drauf. Und wer war Andreas? Eine Jude. Ja. Verfolgung von Christen. Wer hing am Kreuz? Jesus Christus. In jeder Kreuz, in jeder Kirche sieht man die Schrift oben dran. Jesus aus Nazareth, König der Jude. Das ist eine wichtige Botschaft. Weil der König der Jude wird wieder kommen. Der König der Juden wird wiederkommen. Der König der Juden starb am Kreuz. Das Heil kommt von den Juden. Die erste Gemeinde, Jerusalem, die meisten waren Juden. Das Wort Gottes wurde von Gott gegeben. Durch wem? Durch Juden. Also, so sagt Paulus in Bezug auf sich selbst und in Bezug auf die gläubigen Juden, ja, auch das ist schon eine Bestätigung, Gott hat sie nicht ganz verworfen. Und da müssen wir schon einen wichtigen Punkt sehen. Die Gemeinde hat diese Stelle vernachlässigt. Warum? Weil ziemlich schnell wurde ja Juden verfolgt. Die Kirche hat ziemlich schnell die Juden auf Seite gesetzt, die gläubigen Juden. Ziemlich schnell nahmen Traditionen überhand, die nicht wirklich biblisch waren. Die Juden waren nicht mehr willkommen in der Gemeinde. Es war schon im 2. Jahrhundert hat es angefangen. Weil die Heiden nahmen überhand, was auch verständlich war. Aber die Juden, durch ein falsches Verständnis, wurden verdrängt. Sie waren nicht mehr willkommen. Und das ist die Warnung, die Paulus da ausspricht. Okay, zweites Argument. Die Verse 11 bis 15. Der Fall Israels ist den Heiden zum Heil geworden, worin sich bereits eine Garantie der zukünftigen Errettung Israel findet. Ich lese dazu Vers 11 und 12. Ich frage nun, sind sie denn gestrauchelt, damit sie fallen sollten? Das sei fern, ja, Paulus. Das sei ferne. Sondern durch ihren Fall wurde das Heil den Heiden zuteil, um sie zur Eifersucht zu reizen. Wenn aber ihr Fall der Reichtum der Welt und ihr Verlust der Reichtum der Heiden geworden ist, wie viel mehr ihre Fülle? Also, was sagt Paulus da? Dass der Fall des Volkes, also der jüdische Volk, schlussendlich uns zum Segen wurde, aber wir, die Heiden, sind berufen, durch dieses Segen die Juden zur Eifersucht zu reizen. Tun wir dies? Hat die Kirche dies gemacht? Eben nicht. Anstatt sie zur Eifersucht zu reizen, haben wir sie zu Zorn gereizt, indem man die Kirche, die Institutkirche, die Juden verfolgt hat. In diese Ereignisse, wo wir heute erleben, in diese letzten 4 Wochen, kommt was ganz Schönes. Es sind die Heiden in Europa, also die gläubigen Heiden, nicht Juden, gläubige Heiden, wiedergeborene Christen, die zur Seite Israel stehen. Ich war in der Kundgebung in Genf, unser Bruder Christian war auch dort, ja, er hatte größte Fahne gehabt, das war sehr schön, ja. Und dort in dieser Kundgebung war es ganz Besonderes. Da wurde gebetet im Namen Jesu, mehrmals. Das waren alles, ich würde sagen 98% von den Menschen, die dort waren, waren wiedergeborene Christen. Und da waren drei Familien, wo ihre Verwandten als Geisel jetzt in Gaza sind. Die haben das alles mitbekommen. Glaubt mir, die gehen nach Hause und fragen sich, was sind das für Menschen? Auf der einen Seite sehen sie diesen Antisemitismus in Europa und dann sehen sie wieder solche, die im Namen Jesus beten für die Befreiung der Geiseln, die zu Israel stehen, die zu biblischen Wahrheiten stehen. Das führt diese Menschen zu Eifersucht. Sie fragen sich, alles okay bei denen? Warum? Das sind genau da ist unser Auftrag. Jetzt in dieser so dunklen Zeit, Israel die göttliche Liebe zu zeigen. Was sagt er noch Vers 12? Wenn aber ihr Fall der Reichtum der Welt und ihr Verlust der Reichtum der Heiden geworden ist, und da gibt er was? Eine Garantie, eine zukünftige Errettung Israel, sagt er da. Wie viel mehr ihre Fülle? Was ist ihre Fülle? Wenn Gott sie wieder aufnimmt. Also für Paulus war es klar. Es gibt der gläubige jüdische Überrest, Punkt Nummer 1. Aber ab jetzt spricht er über was? Über der ungläubige Überrest. Das heißt, über die Jahrhunderte muss ein ungläubiger Überrest da sein, der wir als Heiden zur Eifersucht reizen müssen, der aber schlussendlich von Gott wieder aufgenommen wird. Ihre Fülle. Gehen wir zum dritten Punkt. Die Verse 16 bis 24. Da die Wurzel, da die Erzväter heilig sind, sind es auch die Zweige, also das Volk Israel. Auch wenn jetzt nur ein Teil noch mit der Wurzel verbunden ist, wird doch das ganze Volk wieder in seinen eigenen Ölbaum eingepflanzt werden. Paulus nimmt dieses Bild eines Ölbaums. Und da lesen wir Vers 18 bis 20. Rede an uns, so überhebe dich nicht gegen die Zweige. Überhebst du dich aber, so bedenke, nicht du trägst die Wurzel, sondern die Wurzel trägt dich. Nun sagst du aber, die Zweige sind abgebrochen worden, damit ich eingepropft werde. Ganz recht. Um ihres Unglaubens willen sind sie ausgebrochen worden. Du aber stehst durch den Glauben. Sei nicht hochmütig, sondern fürchte dich. Also sagt, ja, sie sind abgebrochen, von Gott abgebrochen. Aber du als ein wilder Ölzweig bist in einen edlen Ölbaum hineingepropft worden. Du bist nicht natürlich ein Teil dieser Ölbaum. Aber durch Glauben und Gottes Gnade bist du ein Teil dieser Ölbaum geworden. Und der Ölbaum ist was? Das Fundament unserer Glaube. Diese Verheißungslinie hin zu Jesus. Jesus war ein Jude. Jesus ist ein Jude. Er ist der König der Juden. Und dann sagt der Vers 24 noch dazu, denn wenn du aus dem vom Natur wilden Ölbaum herausgeschnitten und gegen die Natur in den edle Ölbaum eingepropft worden bist, wie viel eher können diese die natürlichen Zweige wieder in ihren eigenen Ölbaum eingepropft werden? Also wir, ich sage jetzt eben bewusst wir, die Heiden, ja, gehören natürlich nicht dazu. Aber Gott in seiner Gnade hat uns hineingepropft. Aber es gibt die, die eigentlich natürlich dazugehören. Was ist das für Gott, sie wieder aufzunehmen? Und das sehen wir an Paulus. Ja. Paulus war ja regelrecht ein Verfolger, ein Lästerer. Paulus suchte Gott nicht, also suchte Jesus nicht. Jesus hat sich ihm offenbart. Auch Paulus ist ein Bild auf das zukünftige Israel. Aber wo Paulus Jesus erkannte, brauchte man nicht nur ein langes theologisches Studium machen, dass er es endlich checkt. Das war ein Aha-Erlebnis. Er hat es verstanden. Weil warum? Weil er natürlich hineingehört. Jetzt müsst ihr vorstellen, dass die, die natürlich hineingehören, wenn dort eine Erweckung entsteht, dann welcher Segen wird dies sein? Wenn einer, der über Jahrzehnte das Wort studiert, aber noch in Dunkelheit ist, weil er Jesus nicht sieht, und dann so eine Person, so eine, ich sage jetzt eine Jude, auf einmal Christus seine Augen öffnet und er dann, ist das wie so ein Aha-Erlebnis und alles wird ihm klar. Weil alles, was er verstanden hat, bekommt die eigentliche Richtung, Jesus Christus. Weil er natürlich zu diesem Ölbaum gehört. Also was sagt Paulus? Überlassen wir es Gott. Die Wurzel, nochmal die Erzväter, hin zu Christus. Vierter Punkt, Vers 25 und 27. Die Zeit, in der Gott aus allen Nationen sich ein Volk sammelt, ist befristet. Nachdem sie abgelaufen ist, wird ganz Israel gerettet werden. Die Verwerfung ist nicht endgültig. Von all diesen Versen in Kapitel 11 sind das diese Verse, wo am klarsten sind. Aber Paulus sagt dort etwas Faszinierendes. Wir lesen Vers 25 und bis 27. Denn ich will nicht, meine Brüder, dass euch dieses Geheimnis unbekannt bleibt, damit ihr euch nicht selbst für klug haltet. Israel ist zum Teil Verstockung widerfahren, bis die Vollzahl der Heiden eingegangen ist. Als erstes sagt Paulus, und er nennt es ein Geheimnis. Normalerweise, wenn Paulus ein Geheimnis erwähnt, ist es ja ein Geheimnis, der er ihnen jetzt offenbart hat oder erklärt hat. Interessant in diesem Geheimnis, also so sehe ich es, er erklärt dieses Geheimnis. Aber ich behaupte, dass bis ins 20. Jahrhundert hat die Gemeinde diese Verse nicht ganz richtig verstanden. Es blieb eine Geheimnis. Warum? Weil bis zum 19. 20. Jahrhundert war der markanteste Theologie in Bezug auf Israel der Ersatztheologie. Aber dieser Vers, der widerspricht in jeder Hinsicht der Ersatztheologie. Und trotzdem war das ein Geheimnis. Ich glaube, Paulus sah schon damals, was in der Kirche, Gemeinde geschehen wird. Und er erwähnt ein Geheimnis. Und er sagt, es soll euch nicht unbekannt bleiben. Und wir dürfen heute im 21. Jahrhundert sagen, ja, wir verstehen, was Paulus damals gemeint hat. Erstmal ein Teilverstockung, und das ist wiederum eine Bestätigung. Der erste Punkt, dass es immer eine gläubige Überrest gab. Und dann, diese Teilverstockung hat eine limitierte Zeit, bis die Vollzahl der Heiden eingegangen ist. Das heißt nichts anderes, dass die Sammlung der Gläubigen aus allen Nationen irgendwann ein Ende haben wird. Dass die Entstehung der Gemeinde unter der Heiden irgendwann ein Ende haben wird. Wir haben noch unterschiedliche Verse diesbezüglich bis ans Ende. Jesus selbst sagt, Matthäus 24, dass das diese Evangelium das Ende bis zum Ende der Erde kommen muss. Und dann wird das Ende kommen. Paulus ergänzt da und er sagt, bis diese rettende Botschaft alle Heiden erreicht hat und dann wird Gott was machen? Sein Plan mit Israel wieder aufnehmen, Vers 26 und 27. Und so wird ganz Israel gerettet werden. Wie geschrieben steht, aus Zion wird der Erlöser kommen und die Gottlosigkeit von Jakob abwenden. Und das ist mein Bund mit ihnen, wenn ich ihre Sünden wegnehmen werde. Das sind Zitate aus dem Alten Testament, Verheißungen, welche Gott Israel gab, dass er ihre Sünde wegnehmen wird. Das geschah für uns durch den Opfertod Jesu Christi. Aber dieser Opfertod Jesu Christi hat seine Gültigkeit auch für ein zukünftiges jüdisches Volk. wo er ihre Sünde, ihre Schuld wegnehmen wird. Sehen wir, wie klar diese Verse sind? Wir können die gar nicht anders verstehen. Und da müssen wir sehen, genau darum ist dieses Ereignis, der Rückkehr der Juden im Land Israel so wichtig. Weil diese Rückkehr der Juden im Land Israel zeigt uns was. Es war damals 70 nach Christus, war diese Zerstreuung der Juden durch diesen grausamen Krieg gegen den Römer, war es eine Zerstreuung, die immer größer und größer wurde. Und eigentlich hat das Land Israel seine jüdische Identität damals verloren. Der Name Jerusalem wurde verändert zu Ilia Capitolina. Das Name des Landes wurde verändert in Palästina. Das war 135 nach Christus. Die jüdische Identität musste weg. Und jetzt sind die Juden zurück in dem Land, das Gott Abraham, Isaac und Jakob versprochen hat. Sie sind dorthin zurück von ein Ende der Erde bis zum anderen Ende der Erde. Von überall kehren sie zurück. Und das war damals für viele Christen so eine aufrüttelnde Botschaft. Der Herr kommt bald. Gott nimmt seinen Plan wieder auf mit Israel. Wann der Herr kommen wird, Brüder und Schwestern, weiß ich nicht. Ich glaube, es kann gut bald sein. Aber ich sage ganz offen, es kann auch in 50 und auch in 100 Jahren sein. Viele Christen, die erleben den Krieg im Nahosten. Und ich muss da zu unserer Schande sagen, viele von uns Christen sind regelrecht kriegsüchtig. Jetzt kommt der große Krieg. Und die hoffen regelrecht, dass der Krieg kommt. Sagen, Moment, nicht dies ist der Geist Gottes in uns. Ja. Dass so ein Krieg mal kommen wird, das wissen wir. Aber ich las eine Botschaft, ich habe gestern ein kurzes Interview gehört mit einem, der hat gesagt, ich habe immer Notfallration bei mir. Aber diese Notfallration brauche ich ja gar nicht mehr, weil jetzt sind wir so weit, der Krieg kommt. Ich sage, hä? Wie weißt du das? Also wenn der Krieg nicht kommt, dann sollte man ihn steinigen. Das machen wir nicht, ja. Aber ich weiß, was ich meine. Das ist ein falsches Verständnis. Wir beten für was? Für Frieden. Wir beten, dass in diese Region Licht hineinkommt. Wir beten für die Juden, wir beten für die Palästinenser. Weil es gibt für beide nur einen Weg und der Weg ist Jesus Christus. Wir sind Hoffnungsträger für diese Region. Für diese Menschen. Für die, die die Juden hassen. Weil in Christus, was wird geschehen bei diesen Menschen? Ich habe ein Interview gehört, nicht ein Interview, das war eine Rede, auch in dieser Kundgebung in Genf, von einem Iraner. Der hat sich damals, ist er geflüchtet von Iran mit seiner Mutter, er war 5 Jahre alt und bekehrte sich in die USA. Heute ist er einer der größten Freunde Israels. Er ist der, der rund um die Welt reist, um zu zeigen, dass Israel Zukunft hat vor Gott. Als Iraner. Ja, viele Iraner lieben Israel. In Iran, die Exil-Iraner, viele demonstrierten für Israel. Man muss aufpassen, nicht die ganze iranische Volk als ein Feind sehen, sind sie nicht. Das ist eine böse Regime, der dort ist. Ein teuflischer Regime. Aber die Menschen, durch Christus werden sie anders. Und darum, unsere Aufgabe ist, Christus groß zu machen und nicht Freude haben an einem Krieg. Ja, ich habe auch Freude, dass das Böse vernichtet wird. Versteht mich bitte richtig. Dass das jüdische Volk wieder in Ruhe leben kann, dort im Süden. Dass das Böse vertilgt wird. Und auch dies ist teilweise ein Handel Gottes. Aber wir haben keine Freude an Krieg, an Kriegsgeschrei. Wir haben Freude an dieser rettenden Botschaft Jesu Christi. Aber das Volk Israel ist zurück und das zeigt uns was, dass die Vollzahl der Heiden bald eingegangen ist. Wir kommen zum 5. Punkt, Vers 28. Wegen der Liebe Gottes zu den Erzvätern bleiben ihre Nachkommen Geliebte. Vers 28. Hinsichtlich des Evangeliums sind sie zwar Feinde, um euretwillen hinsichtlich der Auserwählung aber, Geliebte, um der Väter willen. Also sie werden übrig bleiben, bis der Herr sie wieder aufnimmt in seine Gnade. Sechster Punkt, Vers 29. Die Gnadegaben und die Berufung Gottes sind unberührbar. Und das ist ganz wichtig auch für uns. Lese Vers 29. Denn Gottes Gnadegaben und Berufungen können ihn nicht reuen. Wenn Gott berufen hat, hat er berufen. Und wir müssen sehen, dass Gott handelt an Israel. Warum? Weil er Verheißungen gab. Weil sie Geliebte um der Väter Wille sind. Aber schlussendlich durch dieses Volk offenbart sich ein gerechter, heiliger, gnädiger Gott, aber auch als ein zorniger Gott. Der Zorn kam über Israel in der Vergangenheit. Warum? Weil sie untreu waren. Aber durch die Liebe Gottes und Gottes Gnade hat er sie wieder aufgenommen. Und sie sind zurück in dem Ort, wo er sie ihnen verheißen hat. Und nochmal Vers 29, denn Gottes Gnadegaben und Berufungen können ihn nicht reuen. Er wird an ihnen handeln, weil er es verheißen hat. Ich lese auch einen Vers aus Hesekiel Kapitel 36. Hesekiel 36, da lesen wir, dieses ganze Kapitel ist ja ein faszinierender Kapitel. Und so, Hesekiel, wo bist du? Hesekiel 36, Vers 22. Darum spricht zu dem Herrn, zum Haus Israel. So spricht Gott, der Herr. Nicht um euretwillen tue ich dies, Haus Israel, sondern wegen meines heiligen Namens, den ihr entweiht habt unter den Heidenvölkern, zu denen ihr gekommen seid. Ihr wart untreu, ihr habt meinen Namen entweiht, aber ich handle an euch, und dieser Handel geht es ja, Vers 24, denn ich will euch aus den Heidenvölkern herausholen und aus allen Ländern sammeln. Er handelt an ihnen. Warum? Weil er ein heiliger Gott ist und seine Verheißungen hält. Er hat verheißen. Und das, und nochmal auch Vers 29. Wie kann man diesen Vers anders verstehen, als so, wie es da steht? Es geht gar nicht. Also wenn wir nicht an eine Zukunft für Israel glauben, wenn wir nicht glauben, wenn wir glauben, dass das Volk Israel heute im Land Israel nicht ein Teil von Gottes Plan ist, warum sollen wir da überhaupt noch glauben, dass Gott eine Zukunft für uns hat? Warum? In Bezug auf die Auferstehung sagt Paulus, wenn keine Auferstehung da ist, dann lass uns essen und trinken, denn alles hat keinen Sinn mehr. Aber genauso, wenn wir nicht an eine Zukunft Israel glauben, warum sollen wir eine Zukunft haben? Dann ist unser Glaube eine Märchen. Dann lass uns wirklich essen und trinken und fertig. Alles hat keinen Sinn. Aber es hat einen Sinn, weil Gott treu ist. Wir nehmen den letzten Punkt. Israel Beisetzung ist Gottes Weg und Methode, um sein Heil zuerst den Heiden zuzuwenden und um danach Israel zu begnadigen und wiederherzustellen. Okay? Verstehen wir es? Vielleicht nicht. Vielleicht schon. Aber ganz ehrlich, wir müssen nicht immer alles verstehen. Aber Gott sagt, ich lese Vers 30 bis 32, denn gleich wie auch ihr einst Gott nicht geglaubt habt, jetzt aber Barmherzigkeit erfahren habt, um ihres Unglaubens willen, so haben auch sie jetzt nicht geglaubt, um der euch erwiesenen Barmherzigkeit willen, damit auch sie Barmherzigkeit erfahren sollen. Denn Gott hat alle miteinander in den Unglauben verschlossen, damit er sich über alle erbarme. Der Kreis hat in Israel angefangen, bei den Juden, hin zu den Heiden. Und der Kreis schließt sich, wenn er sein Erbarmen ihnen wieder offenbart. Und was geschieht heute unter den Juden? Immer mehr Juden erkennen Christus. Nochmal diese Frage an uns, schließt sich der Kreis? Ich glaube schon. Und wenn dieser Kreis sich schließt, heißt das was wiederum für uns? Der Herr kommt bald. Wann er kommt? Vielleicht morgen. Vielleicht in 50 Jahren. Vielleicht in 100 Jahren. Aber der Herr kommt bald. Was heißt das all das wieder für uns? Ich lese noch die letzte Verse von diesem Kapitel. Oh, welche Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes. Wie unergründlich sind seine Gerichte und wie unausforschlich seine Wege. Denn wer hat den Sinn des Herrn erkannt? Und wer ist sein Ratgeber gewesen? Oder wer hat ihm etwas zuvor gegeben, dass es ihm wieder vergolten wurde, werde? Von ihm und durch ihn und für ihn sind alle Dinge. Ihm sei die Ehre in Ewigkeit. Was sagen diese Verse? Es geht nicht um uns. Es geht um ihn. Um Christus. Alles geht um ihn. Das Handeln Gottes an Israel ist ein Handel Gottes, um sich die Nationen zu offenbaren, um die Nationen für Christus zu gewinnen und wiederum, um Israel schlussendlich auch wieder zurückzugewinnen. Alles was? Zur Ehre Gottes. Warum bin ich ein Kind Gottes? Zur Ehre Gottes. Welches Ziel haben wir? Oder warum sind wir geschaffen? Warum sind wir erlöst worden? Um ein Leben zur Ehre Gottes zu führen. In unserer Leben als Kinder Gottes geht es nicht um uns. Es geht um Christus. Ein Leben ganz zu seiner Ehre. Und wenn wir jetzt zum Abendmahl gehen, dann müssen wir genau dies vor Augen haben. Dass erstmal uns ist Heil widerfahren, nicht weil wir es verdient haben. Es ist Gottes Gnade. Wir sollten auch nicht vergessen, von wo unser Heil kam. Das Heil kommt von den Juden. Und so, lass uns kurz noch an anderer Stelle im Römer lesen. Römer Kapitel 8, das haben wir letzte Gebetsstunde, Bibelstunde durchgenommen, letzte Mittwoch. Das sind Kapitel 8 und das sind ja die faszinierenden Verse da, ab Vers 28, aber ich lese nur Vers 34. Da lesen wir, wer will verurteilen? Christus ist es doch, der gestorben ist, ja mehr noch, der auch auferweckt ist, der auch zu Rechten Gottes ist, der auch für uns eintritt. Glaubst du, dass Christus für dich eintritt? Glaubst du, dass er zu Rechten des Vaters ist und dass keine Macht dieser Welt dies dir wegnehmen kann? Glaubst du daran? Das ist ganz wichtig. Das ist diese Heilsgewissheit, wo wir haben sollten und dürfen. Wir lesen vielleicht noch Vers 30 dazu. Die aber er vorher bestimmt hat, die hat er auch berufen. Die aber berufen hat, die hat er auch gerechtfertigt. Die er aber gerechtfertigt hat, die hat er auch verherrlicht. Geschwister, wann werden wir verherrlicht? Wenn wir bei ihm sind. Was steht da? Dass die, die ihm gehören, schon verherrlicht sind. Das heißt was? Dass in unserer Stellung sind wir schon verherrlicht. Etwas, was wir in Zukunft bekommen werden. Was heißt das wiederum? Kein Macht dieser Welt kann uns dies wegnehmen. Du kannst dein Heil sicher sein. Weil Gott es verheißen hat. Weil Gott es versprochen hat. Aber wenn du dein Heil sicher bist, weil Gott es versprochen hat, hat Israel auch eine Zukunft vor Gott? Wenn du jetzt Nein sagst, vielleicht ist auch dein Heil nicht sicher. Und dann hast du etwas nicht verstanden. Ich hoffe, wir verstehen uns, ja? Gott hält seine Verheißungen. Und nochmal, durch den Tod Christi, das ist Punkt Nummer 1 in Vers 34, durch seine Auferstehung, durch dem, dass er zu Rechte Gottes steht, und vierter Punkt, dass er für uns eintritt, haben wir Sicherheit. Das wollen wir uns jetzt erinnern, was er für uns vollbracht hat. Dass wir Kinder Gottes geworden sind aus Gnade. Aus Gnade allein. Amen.